Das Thema heute ist Zweifel. Ich hatte es am Anfang gesagt und ich will euch jetzt ein kleines Stück mit reinnehmen, was überhaupt Zweifel sein können. Und um das so zu verbinden, habe ich mir aus den Liedtexte mal intensiv angeguckt, die wir gerade gesungen haben und die wir gehört haben, und einfach mal ein paar Fragen abgeleitet in Bezug auf Zweifel, die sich vielleicht bei dir ergeben. Oder ja, lass dich einfach drauf ein. Ich will dir ein paar Fragen vorlesen, die mir dazu eingefallen sind, zu dem Thema, wie gehe ich mit Zweifel um. Und zwar, wenn wir den Liedtext uns anhören oder angeguckt haben, dann geben sich da folgende Fragen. Ist Gott wirklich schön? Vergibt Gott wirklich Sünde? Ist Jesus wirklich für mich gestorben? Ist Gott wirklich allmächtig und der Schöpfer des Universums? Kann Gott wirklich von niemandem aufgehalten werden? Kämpft Gott wirklich für mich? Liebt mich Gott wirklich? Ist Gott wirklich der, der die Welt erschaffen hat? Ist er wirklich der Schöpfer? Ist Gott wirklich immer bei mir? Und die Kette kannst du fortsetzen und fortsetzen. Und ich weiß nicht, ob du solche Fragen aus deinem Leben kennst. Ich kenne die aus meinem Leben. Und ich habe mir ähnliche Fragen auch schon mehrfach gestellt. Und auch die Bibel ist voll von Geschichten, wo Leute zweifeln. Also wenn du glaubst, dass in der Bibel nur Geschichten davon erzählt sind, von Glaubenshelden, die immer happy-clappy für Jesus und Gott waren, dann muss ich dich leider enttäuschen. Sogar die Leute, die nennt man in der Bibel Jünger, die im engsten Kreis von Jesus waren, haben an ihm gezweifelt. Das heißt, du bist nicht der Einzige, wenn du zweifelst. Und du bist herzlich willkommen hier. Und ich habe gerade gesagt, dass in der Bibel davon einige Geschichten gibt, wo Leute zweifeln. Und ich möchte dir den Predigttext vorlesen, der heute in Matthäus 14 steht. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz alleine. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er. "Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. "Herr", schrie er, "rette mich." Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn." Und Daniel, ich will dich nach vorne bitten und noch für dich beten. Gott, ich danke dir für Daniel und ich danke dir, dass du ihn begabt hast. Und ich danke dir für die vielen Leute, die hier sind. Und ich bete jetzt, dass du Daniel deinen Geist gibst, um uns zu uns zu sprechen, um uns im Tiefsten anzurühren. Und ich bete, dass du uns offen machst, auf die Message zu hören, die Daniel für uns vorbereitet hat. Ich danke dir, dass wir bei dir zweifeln dürfen, dass du uns deshalb nicht irgendwie, dass du damit ein Problem hast, sondern dass du das okay findest, wenn wir zweifeln. Und ich bete, dass du jetzt in Daniel ganz viel Weisheit gibst und uns einfach mit reinnehmen kann in die Story. Danke. Amen.
Meine erste Frage ist, ob du daran zweifelst, dass du die nächste Stunde hier überleben wirst in diesem Raum. ob genug Luft da ist für dich zum Atmen. Das hoffe ich sehr für dich und auch für mich. Wir sind hier nicht wir sind in einem wunderschönen Raum, aber für so viele Leute ist der also overloaded, überladen. Und wir hoffen, dass du das überstehst und uns verzeihst, wenn wir hier irgendwie keinen großen noch irgendwie Luftzufuhrgenerator einbauen und noch eine Klimaanlage. Dominik wird am Ende noch was dazu sagen, also einen kleinen Ausblick, dass das nicht das Ideale ist, was wir für so viele wertvolle Leute wie euch hier haben. Eine Aufgabe, wo ich denke oder nicht dran zweifle, dass ihr das hinkriegt, ihr braucht wahrscheinlich am Ende meiner Predigt noch einen Stift. Nun sind das total geile Stifte, der ist zum Beispiel ohne Mine. Der ist auch ohne Mine. Okay, gut, so ist meine Predigt um. Also wir haben hier Stifte, die ihr gern rumgelassen, wenn ihr keinen habt. Am Ende der Predigt habt ihr eine Aufgabe und ihr dürft was tun. Wenn ihr keinen Stift habt, dann nehmt euch einfach einen raus, der schreibt. Also, wir haben es gerade gesagt, wir müssen jetzt endlich mal Stifte bestellen. Okay, harte Frage. Wir haben das hier dran, es geht um BAM-Fragen. Harte Fragen, die wir nicht so einfach easy beantworten können. Ich hatte letztens nach der Predigt vom letzten Mal ein interessantes Gespräch, wo man sagt, ich habe noch diesen Aspekt, den hast du überhaupt nicht erwähnt. Ja, richtig, ich kann in diesen 30 Minuten niemals alle Aspekte von diesen, warum lässt ein liebender Gott Menschen in die Hölle nächste Woche, warum lässt Gott Leid zu vor 2 Wochen und heute, wie soll ich mit Zweifeln umgehen, rein komprimieren, ich schaffe das nicht. Diese Fragen haben ganz viele Aspekte und es ist eine Dynamik, sich damit mal auseinanderzusetzen und das dauert oftmals mehrere Jahre. Also bitte nehmt mir die Last, dass ich jetzt komplex über eine ganze Menschheitsgeschichte, wo Menschen diese Fragen gestellt haben, in einer halben Stunde euch diese Antwort gebe, dann gehst du raus, super, jetzt bin ich überzeugt. So sind wir also mittendrin, harte Frage Nummer 3, wie kann ich mit Zweifel umgehen? Und ich habe einen interessanten Text. Vielleicht kennst du ja solche E-Mails, die du manchmal bekommst. Ja, ich lese einfach mal vor. Lasst es auf euch wirken. Ihr kennt es. Ich schreibe Ihnen, ja, weil ich schon lange nichts mehr von Ihnen gehört habe. Super, ja. Es handelt sich um jene 1,5 Millionen Dollar, von denen in meiner letzten Mail die Rede war. Wen hast du mir da geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr. Sie sind für Sie bereit. Mein Wunsch ist nur, dass dieses Geld gut eingesetzt wird. Ah, kein Problem. Es wurde nun alles vorbereitet, um Ihnen das Geld bar auszuzahlen. Wir haben FedEx-Kurierservice gewählt. Das Einzige, was Sie nun tun müssen, ist $150 an FedEx zu überweisen. Das ist wegen der Sicherheit des Geldtransfers wichtig. Ich hätte das natürlich auch selbst machen können, aber FedEx wollte das Geld nicht, weil ja noch nicht klar war, wann Sie das Geld erhalten wollten. Was machst du mit solchen E-Mails? Philipp würde sie sofort beantworten. Wenn du einigermaßen klar bei Verstand bist, wirst du zweifeln. Wenn du noch klarer bei Verstand bist, wirst du diese E-Mail nicht beantworten. Und wenn du noch besser drauf bist, wirst du $150 nicht überweisen. Damit sind wir voll im Thema Zweifel. Das Wort drückt es irgendwie schon aus. Es geht um Zweigeteiltsein. Zweifel. Und wenn du diesen Bibeltext in der Konst so schön gelesen hast, einigermaßen mit Verstand gelesen oder gehört hast, kamen dir Zweifel. Wie ging es dir damit? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, gehört hast. Da gehen 2 Menschen auf dem Wasser. Das ist auch jetzt nicht Winter. Und 10 Zentimeter Eis auf dem See. Da gehen tatsächlich 2 Menschen auf dem Wasser. Okay, der eine säuft ab. Das kann ich nachvollziehen, aber der andere irgendwie... Zweifel regen sich, vielleicht bei dir, wenn du wach bist. Und wir wollen heute in diesem Gottesdienst einfach mal so drei Statements in dreierlei Hinsicht einen Blick auf Zweifel, auf das Thema werfen. Was ist Zweifel? Das erste. Wie gehe ich mit Zweifel um? Das zweite. Und das dritte. Zweifel als Weg zum Glauben. Zweifel als Brücke hin zum Glauben. Erstens, was ist Zweifel? Ich muss euch vorher sagen, es gibt unwahrscheinliche Bücher über Zweifel und so weiter. Es ist ein Phänomen der Zweifel, generell. Ich will 5 Aspekte andeuten, in denen ich deutlich machen möchte, dass es total verschiedene Zweifel gibt. Wir sind hier ja eine Kirche. Und deswegen fange ich auch mit, du bist, wenn du es noch nicht bewusst ist, in einem Gottesdienst. Ja? Und deswegen fange ich an mit Gotteszweifeln, mit Zweifeln, die entstehen, wenn du falsche Gottesbilder hast. Das Erste. Und ich weiß, dass 100% des Leute hier sind, die zweifeln, weil sie ein Bild haben von Gott, was nicht der Realität entspricht. Ich kenne das von mir selber. Ich war jahrelang unterwegs und habe gedacht, wenn ich meins gebe und gut bin und mich anstrenge, dann gibt Gott seins. In dem Sinne, dass es mir immer gut geht. Das hätte ich jetzt nicht so gesagt, aber das habe ich geglaubt. Und dann kam der Punkt in meinem Leben, wo dieser Glaube sich herausstellte als Irrglaube, als Enttäuschung. Das Enttäuschung ist eigentlich was Positives. Du wirst von der Täuschung frei. Und das hat Schmerz bei mir bewirkt, diese Art von Zweifeln, die dann entstanden sind. Ja, Donny, Gott ist vielleicht doch anders, als du ihn dir so schön vorgemalt und vorgestellt hast. Der sprengt nämlich dein Denken und dein Tun. Zweiter Zweifel. Zweifel wegen falschen Grundlagen. Das geht in die Richtung. So dieses, Gott ist anders, das Leben ist anders, als ich mir dachte. Also, das sind so klassisch. Ich habe ja in der Jugendarbeit, war ich einige Jahre unterwegs, wenn irgendwelche Jugendlichen zu dir nach Hause auf deinem Sofa sitzen und dann sagen, ich habe mir Beziehungen völlig anders vorgestellt. Wie hast du dir das vorgestellt? Ja, so wie in den Medien und das ist einfach immer schön und das ist geil und der andere fühlt sich immer von mir total angezogen. Und jetzt habe ich das in einem Vierteljahr und es fühlt sich ja wie Arbeit an, ja. Ja, ich sag, ja, bist du im Leben angekommen. Das ist das Leben, ja. Andere, ihr wisst, was ich meine. Ich habe letztens einen Artikel in der FAZ gelesen, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da wurde kritisch, sehr gut kritisch, diese ganze Hype um Schwangerschaft mal hinterfragt. Dass jetzt in unserer Gesellschaft die Schwangerschaft und die Geburt jetzt total der Hype gefeiert wird. Das ist ein total schönes Erlebnis, was du hast und wo du immer erfüllt bist und was. Das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Und wir fangen jetzt an, meine Frau und ich, wir haben so regelmäßig so Beziehungscoachings zu Hause bei uns und wir erzählen ihnen, wie wir das erlebt haben. Das stimmt nicht. Das ist der neueste Hype ist. Und es ist immer mit tollen Gefühlen verbunden ist. Das ist einfach eine Lüge. Das stimmt nicht. Zweifel, dass der Dritte, vielleicht ist das deiner, weil man sich nicht verpflichten will. Ein interessanter Zweifel. Man zweifelt, weil man das, was eigentlich dran wäre, eine Entscheidung zu treffen für eine Beziehung, vielleicht sogar für eine Beziehung mit Gott, wie so ein Bulldozer vor sich herschiebt und nicht all in geht. Und jetzt fallen einem genug Gründe ein, warum er es nicht tut. Man zweifelt. Du weißt, was für Schritt dran ist und du willst dich letztlich nicht binden und dich nicht verpflichten. Das vierte, Zweifel aufgrund von unkontrollierten Gefühlen, kenne ich persönlich. Ich habe mich jahrelang gefragt, Daniel, was ist mit dir los? Warum ist immer, wenn es eng wird und du versagst, dann wirst du sowas von zornig? Und ich habe in meiner Jugendzeit regelmäßig Sachen zerklopft, Handys zerschwartet, gegen die Wand gedroschen. Und ich habe mal, was ist jetzt? Und dann stehst du da mit einem zerbrochenen Handy? Was ist jetzt mit mir los? Wer bist du eigentlich? Das sind eine Art Selbstzweifel da, ne, die kommen. Wieso kommt jetzt was Unkontrollierbares über dich, eine Emotion, wo du an dir selber zweifelst? Herzlichen Glückwunsch, wenn du das manchmal tust, dass du positiv an dir selber zweifelst. Und das Bild, was du nach außen abgibst, in deiner Badewanne, bei dir zu Hause, in deiner Bude, in deiner Beziehung, nicht das ist, was du nach außen bist. Und das Letzte, Zweifel bedingt durch seelische Wunden, das geht natürlich in diese Richtung. Wir haben regelmäßig mit Menschen zu tun, ich selber bin einer, wahrscheinlich sind wir alles welche, wenn wir ehrlich sind, wo geistlicher Missbrauch, wo vielleicht manchmal wirklich sexueller Missbrauch, wo unser Urvertrauen verletzt wurde, wir tragen seelische Wunden mit uns rum. letztens mit einer Frau zu tun gehabt, die ihren Papa als Alkoholiker erlebt hat und auch noch miterlebt hat, wie er gestorben ist im Suff und zu Hause mit ihm war. Die Mama hat es nicht gemerkt. Und dieses Urvertrauen in Männer, für sie waren Männer deswegen immer Schweine. Ja, Männer sind Schweine für sie. Und das hat sie so gesagt und auch so gelebt. Deswegen ging sie nie in eine Beziehung ein. Und das sind Zweifel, die sie generell an Liebe, an Vertrauen, das Urvertrauen kaputt. Und damit, ihr Lieben, sind wir beim Wesen von Zweifel. Und hier muss ich in Konz ein bisschen widersprechen an der Stelle. Beim Wesen von Zweifel. Das Problem ist nicht der Zweifel an sich, sondern das Fundament, die Geschichte, der Glaube, der unter dem Zweifel an die Oberfläche kommt. Das Fundament, der Glaube darunter. Wovon wird der Zweifel genährt? Was ist meine Überzeugung dahinter? Es ist die Wunde dahinter, die Narbe. Das ist das Interessante. Und da sind wir beim Text. Interessant finde ich, dass Jesus das genauso macht bei Petrus. Er verurteilt diesen Zweifel nicht. Du wirst im Neuen Testament kein Verurteilen von Zweifeln finden. Jesus fragt ihn, warum? Was ist der Grund, warum du gezweifelt hast? Was ist dein Fundament dahinter? Das ist das Interessante. Ich glaube an Zweifel. Und ich glaube, und wir als Kirche glauben, als Herzhofer, wir glauben an den Wert von Zweifeln. Weil Zweifel werfen fundamentale Fragen auf. Und Zweifel sind nicht automatisch falsch, ihr Lieben. Besonders ihr Frommen, die aus Kirchen kommt, aus irgendwelchen Gemeinden. Sie sind einfach da, weil wir Menschen Beziehungswesen sind. Wir können nicht alle sehen. Wir überblicken unser Leben nicht. Und wir sind umgeben von Lügen, von solchen E-Mails. Und von Betrügern. Und von Wunden. Und von seelischen Zerwürfnissen. Von falschen Bildern sind wir geprägt. Warum steigt Petrus aus diesem Boot aus? Er vertraut Jesus. Er kennt ihn. Unter seinem Glauben ist, ist was drunter, ist eine Basis. Er kennt in der Beziehung diesen Jesus, er hat ihn kennengelernt. Und er geht raus, weil er ihn kennt. War er sich sicher? Ja, er war sich sicher. Und dann kommen die Wellen. Und dann kommt der Sturm. Und dann kommt dieses Ich. Hey, was ist mit mir? Ich gehe unter. Und dann kommt Zweifel in sein Herz. Und Jesus hinterfragt das, worauf er jetzt sein Vertrauen gesetzt hat, was unter dem Zweifel drunter ist, wovon sich der Zweifel nährt. Und ich finde es interessant, wenn man jetzt mal so guckt, vom Begriff her, sehr interessant, die Quechua-Indianer in Amerika, die haben für das Wort Zweifel dieses einfache, jemand hat zwei Gedanken. Zweifel sind zwei Gedanken haben. Die Chinesen haben in ihrer Bildersprache auch ein interessantes Wort, da hast du einen Mann, der steht mit seinen zwei Füßen in zwei Booten drin. Ist das Wort für Zweifel? Du stehst und es schwimmt weg. Du kannst dich nicht entscheiden. Und die Griechen haben in ihrer Sprache, wo das Neue Testament auch geschrieben wurde, das ein einfacher Zweifel ist, du kannst dich nicht entscheiden. Du kannst dich und willst dich nicht entscheiden. Fazit unter diesem ersten Punkt. Zweifel und Misstrauen sind nicht das Gleiche. Zweifel und Misstrauen sind nicht das Gleiche. Zweifel, ich weiß noch nicht genau. Zweifel sind oder helfen uns auf dem Weg zum Glauben und bauen letzten Endes eine Brücke auf dem Weg tiefer zu glauben. Und sie sind in einer Welt der Täuschung, der Lügen und des Missbrauchs ein wichtiger Mechanismus, dass du nicht ständig betrogen wirst. Die Wurzel des Zweifels liegt im Unglauben. Nee, nicht im Unglauben, habe ich gesagt, entgegen was Konz so gesagt hat, sondern im Menschsein. Im Menschsein. Ihr Lieben, weil der wirkliche Sinn des Lebens und die wirkliche Welt eine Welt der Beziehungen ist. Ich glaube daran, das bin meine feste Überzeugung, das Glück, das ist, oder das Glück letztendlich die Summe an vertrauenswürdigen Beziehungen ist. Glück ist die Summe funktionierender Beziehungen. Das Einzige, was am Ende bleibt, wenn du gehst, sind Beziehungen. Und weil das so ist, funktioniert diese Welt über Vertrauen. Auf der horizontalen Mensch-Mensch, aber auch auf der vertikalen Mensch-Gott. Sie funktioniert über Vertrauen. Und deswegen ist die Frage, ist der andere wirklich, wirklich vertrauenswürdig? Eine normale Frage. Eine völlig normale Frage. Ist der andere wirklich vertrauenswürdig? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wie kann ich mit Zweifel umgehen? Und da muss ich euer Brain, euer Gehirn jetzt ein bisschen noch stärker herausfordern. An der Stelle tut mir leid, es geht mit diesem Sauerstoffgehalt sehr wenig, aber ich versuch's trotzdem. Also, das ist natürlich trotzdem ein Statement, was ich geben muss. Zweifel kann kein glückseliger Dauerzustand sein, in dem du mit so zwei Füßen in einem Boot dein Leben lang bis ins Grab unterwegs bist. Wir müssen lernen, mit Zweifeln richtig umzugehen. Und ich möchte jetzt so unter diesem zweiten Punkt als allererstes uns Fromme und uns Leute aus der Kirche, uns Herzfabrikler ansprechen und am zweiten Punkt dann dich als Skeptiker, als berechtigten Zweifler und Skeptiker. Für euch Fromme zuerst. Statement. Ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie dein Körper ohne Immunsystem. Ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein Körper ohne Immunsystem. Wenn dein Immunsystem defekt ist, angegriffen, kaputt ist, dann reicht der kleinste Punkt, die kleinste Erkältung, der kleinste Infekt, das kann dein Leben kosten. Und wenn diese Welt letztlich durch Vertrauen und Beziehungen funktioniert und wertvoll ist, dann ist es quasi gefährlich, will ich sagen, dieses, du darfst nicht zweifeln. Und ich kenne dieses Statement, ist bei den Frommen sehr in. Ich habe es noch in meinem Ohr. Aus meiner Church, wo ich unterwegs bin, aus meiner Kirche. Du darfst nicht zweifeln. Und wenn du durch Gleichgültigkeit und Faulheit und Trägheit so naiv als Christ durchs Leben gehst, ohne dich ernsthaft zu fragen, warum du das glaubst, was du glaubst, dann will ich dich warnen an der Stelle. Warnen. Dann bist du hilflos, wenn die Schläge des Lebens, das reale Leben oder die skeptischen Fragen deiner Freunde von draußen, die auch im normalen Leben kommen. Os Günnis hat in seinem Buch Das Problem des Zweifels es mir gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, ein Christ, der trotz aller Zweifel blind an seinem Glauben festhält und sich dabei nie klar macht, was es mit dem Zweifel auf sich hat, wird früher oder später sein seelisches Gleichgewicht verlieren. Der Glaube eines Menschen, der sich nicht geduldig und jahrelang mit Zweifeln auseinandersetzt und sie erst noch lang überlegen, überwindet, kann über Nacht zusammenbrechen. Fast plötzlich heißt es dann immer. Plötzlich hat er seinen Glauben verloren. Ja, sorry, das war nie plötzlich. Genauso wie es nie plötzlich in der Beziehung ist. Plötzlich zieht meine Alte aus. Ich bin die Männer, ja. Die haben das, plötzlich ist sie ausgezogen. Das hast du jahrelang gemerkt. Du hast dich dem nicht stellen wollen. Das war gar nicht plötzlich. Das hat sich lange angedeutet. Du hast es bloß nicht gecheckt. Als wir unsere Beziehung angefangen haben, meine Frau und ich, vor etwa 13 Jahren, dann kam nach einem halben Jahr Zweifel auf. Ich hatte sie kennengelernt, alles war rosarot, romantisch, schön. Und irgendwie so nach einem halben Jahr habe ich mitbekommen, ja, es gibt gewisse andere Frauen, wo ich völlig blind war, die wollen gern, ja, mit denen war es auch nett und die wollten was von mir. Und dann habe ich mir, okay, willst du jetzt wirklich dich verpflichten mit dieser Frau? Ist das noch 10 Jahre jünger? Und da kamen die Zweifel auf. Und ich habe das meinem Freund erzählt und ich habe es meiner jetzigen Frau erzählt. Und ich fand das so interessant, dass sie damals in ihren jungen Jahren im Vergleich zu mir mit diesen Zweifeln umgehen konnte. Die konnte mit meinen Zweifeln umgehen und ich habe diese Zweifel anerkannt. Ich habe sie rausgelassen und ich habe natürlich unsere Beziehung unter anderen Aspekten auch versucht zu sehen. Ist sie stabil, mit diesen Fragen umzugehen? Wie geht sie mit anderen um? Was ist ihr Lebenszentrum? Wie reagiert sie, wenn es eng wird? Wie geht sie mit Geld um? Und all das habe ich gecheckt. Und es war ein Prozess, wo ich am Ende zu einer Gewissheit kam, nicht in einer, zu einer Tatsache, ja, aber am Ende so weit wird zu sagen, okay, ich verpflichte mich. Kirche Lengenfeld, ich verpflichte mich Weihnachten 2004. Und gehe eine Beziehung, eine öffentliche Beziehung zu ihr ein. Zweifel sind da, dass du sie authentisch anerkennst, sie benennst, sie nicht reinfrisst, sondern aussprichst und mit ihnen ringst. Und es reicht nicht, ihr lieben Frommen, wenn du was glaubst, weil es dein Uropa 1800 irgendwas auch schon geglaubt hat und weil es deine Kirche dir so eingetrichtert hat. Es ist kein lebendiger Glaube. Und wir Christen müssen uns lernen, ich sage das selbstkritisch, wir müssen uns lernen, uns unseren eigenen Fragen uns mutig zu stellen. Das merken wir in unseren Herzstücken, in den Kleingruppen, wo wir unterwegs sind. Dass wir eine Kultur schaffen, die Fragen und Zweifel und Einwände erlaubt. Und wenn du heute hier bist, wenn du einfach da bist und dich diesen Zweifeln damit stellst, herzlichen Glückwunsch, dass du uns Vertrauen entgegenbringst. Und wir müssen uns diesen Einwänden gegen unseren Glauben geduldig stellen, damit wir unseren Glauben Begründungen anführen können, die nicht lächerlich sind und die nicht auch nicht überheblich rüberkommen. Das müssen wir lernen. Das zweite ist ein Punkt für dich jetzt, wenn du skeptisch bist, für das Suchende und Skeptiker. So wie der Christ nach den Gründen hinter seinem Glauben suchen muss, so sollte der Skeptiker sich mutig fragen, solltest du dich mutig fragen, welche Art von Glauben ist hinter deinem Gedanken und steckt unter deinem Zweifel? Was meine ich damit? Wieder eine These. Jetzt musst du dich anstrengen, damit zu denken. Ich behaupte, dass jeder Zweifel im Grunde ein alternativer Glaube ist. Jeder Zweifel ist ein alternativer Glaube. Du kannst nicht eine Glaubensposition A, ich nenne gleich Beispiele, anzweifeln, ohne eine Glaubensposition B einzunehmen. Das geht nicht. Was heißt das? Drei Beispiele. Wer von euch zum Beispiel sagt, das war das erste Thema, wenn du das Christentum anzweifelst, weil also es kann doch nicht nur eine wahre Religion geben, dann vertrittst du damit, ohne dass du das bewusst bist, einen Glauben. Eine Glaubensposition B. Du kannst das wissenschaftlich nicht beweisen. Genauso wenig, wie der Christ es beweisen kann. Und es ist auch keine Wahrheit, die jeder akzeptieren würde. Fahr in den Nahen Osten, fahr nach Israel, fahr in Jemen, fahr irgendwo hin und versuch dieses Argument dort mit den Leuten zu bequatschen. Im Nahen Osten würde fast jeder antworten, ja, warum nicht? Warum ist das? Das ist doch kein Problem für mich. Der Grund, warum du Glaube A anzweifelst, ist, dass du von dem anderen Glauben ausgehst, den du auch nicht beweisen kannst. Und die Frage ist, ob dein Glaube tragfähig ist und ob er Krisen aushält und ob er dich durchträgt. Das Zweite, manche sagen ja, ich glaube nicht an das Christentum, weil ich nicht akzeptieren kann, dass es nur eine Moral, eins, wie du leben sollst, ja, wie du dich verhalten sollst, dass es das gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, so dieses jeder sollte doch über seine eigene, wie er es denn macht und das richtig für ihn ist, selber bestimmen. Wenn du das glaubst, ist das ein Statement, dass du jemand, der es nicht glaubt, beweisen kannst? Ist es so? Der Zweifel daran, dass es also so einen absoluten Wert gibt, wo Gott sagt, so sollst du leben. Der Zweifel daran, dass es absolute Werte gibt für alle Menschen, ist ein Glaube. Sören Kierkegaard hat das mal so schön gesagt, das war ein Philosoph, der sagte, jeder Zweifel gründet auf den Sprung in den Glauben. Wenn du was anzweifelst, musst du springen. Und das, was dort ist, ist dein Glaube. Jeder Zweifel gründet auf den Sprung in den Glauben. Aber welcher Glaube ist das? Das dritte vielleicht noch, und da will ich ein bisschen überleiten zu dem letzten Punkt und damit zu dem Text, den wir gehört haben. Wenn du sagst, ich glaube nicht an Gott wegen diesen ganzen Wunderberichten im Neuen Testament. Scheiße, da gehen Leute übers Wasser. Da steht Jesus aus den Toten auf. Wer glaubt das schon? Jesus geht auf Wasser. Übrigens, die engsten Vertrauten von Jesus haben es auch nicht geglaubt. Und dieser Bericht kommt gar nicht so mutig daher, wie es scheint. Die engsten Vertrauten, raue Männer, Glaubenshelden, waren überhaupt keine Glaubenshelden, es waren Babys. Es waren schreiende, fast schreiende Babys, die Angst hatten vor Gespenster. Und diese taffen Fischer zweifeln. Und als Jesus auferstanden ist von den Toten, am Ende der, wo sie den großen Missionsbefehl, diesen Sendungsbefehl von Jesus bekommen, steht dort, etliche zweifelten. Ja, super. Und den Leuten gibt Jesus diesen großen Auftrag, Weltmission. Das ist ein Statement für die Glaubwürdigkeit übrigens dieser Berichte. Ist es wirklich dein Zweifel, dass Jesus nicht auf dem Wasser gehen kann? Hey, er ist doch der Schöpfer. Er hat die Gesetze gemacht. Könnte es nicht sein, dass er größer ist als die Gesetze, die er gemacht hat? Dass er größer ist als Physik? Ja, das theoretisch schon, okay. Aber ich bezweifle, dass er Gottes Sohn ist. Ja, aber die ganzen Historiker behaupten, dass er tatsächlich das war und dass dieser Fakt Gottes Sohn ihm sein Leben gekostet hat, ihn ans Kreuz gebracht hat. Ja, woher weiß ich, dass das wahr ist? Ja? Und du merkst, dass hinter dem Zweifel, dass jemand auf dem Wasser laufen kann, eigentlich in viel tieferer Zweifel lauert, in viel anderes Fundament drunter ist und das gilt es anzuzweifeln und Antworten zu finden. Und wir als Kirche machen dir Mut, wir als Herzfabriken machen dir Mut, deine Zweifel, eure Zweifel zu lokalisieren, zu artikulieren, wie ich es meiner Frau gegenüber gemacht habe, und Zweifel anzuzweifeln. Blaise Pascal, der Physiker, hat mal gesagt, ich bin noch keinem Menschen begegnet, der alles angezweifelt hat. Weil da müsste er seine eigenen Zweifel anzweifeln. Du glaubst, dass dieser Sitz dich heute hält, sonst hättest du dich nicht draufgesetzt. Du glaubst, dass dieses Dach hält, sonst hättest du dich niemals in diesen Raum begeben. Wir möchten euch Mut machen, eure Zweifel zu lokalisieren, zu artikulieren und anzuzweifeln. Und die einzig faire Weise, den christlichen Glauben anzuzweifeln, ist, den alternativen Glauben, den du dann haben musst, zu erkennen, der deinem Zweifel Nahrung gibt. Und woher weißt du, dass dein Glaube wahr ist? Woher weißt du das? Und deswegen möchten wir die einladen nochmal, unser Entdeckerkurs für Skeptiker und Zweifel beginnt jetzt erst am 17. nächste Woche am Donnerstag. Wir haben einen Kurs laufen, am Ende gibt es noch ein Statement dazu, am Donnerstag laufen, wo wir uns treffen wollen mit Menschen, die diese Zweifel haben. Und einfach uns auszutauschen. 17.05. Letzter Punkt. Zweifel als Weg zum Glauben. Jesus fragt diesen Petrus, und er fragt es dich übrigens heute, wenn du hier bist. Ich glaube, dass er dich kennt und dein Innerstes vor ihm offen ist. Warum zweifelst du? Warum zweifelst du? Was ist dein Glaube, Petrus, hinter deinem Zweifel? Was müsste passieren, dass aus deinem Zweifel in einem Prozess Stück für Stück Gewissheit, Vertrauen wird? Was müsste passieren in deinem Leben? Dass am Ende dieser Story steht ja dieses Statement. Du bist wirklich der, den du versprochen hast. Du bist wirklich Gottes Sohn, ich glaub das. Klammer auf, ich zweifle immer mal wieder dran. Aber dass in dem Prozess du zu einer Gewissheit kommst. Und meine Überzeugung ist, dass Zweifel und Stürme im Leben die Brücke zu echtem Glauben sind. Deine Stürme in deinem Leben sind eine Brücke zu echtem Glauben. Hätte Petrus das nicht gewagt und wäre einen Schritt aus diesem Boot gegangen, er wäre niemals untergegangen, aber er hätte nie erlebt, wie der Sohn Gottes ihn festhält, ihn in die Augen schaust, ihn lieb hat und wie sein eigener Glaube an die Person Jesus, Gottes Sohn, wächst und gestärkt wird. Er ist Gott. Und jetzt könnte ich sagen, okay, schön, dann krempeln wir mal die Ärmel hoch, ja, und dann gehen wir mal in die Pö und gucken mal, wie viel Glauben ihr alle habt. Und sei mutig und wag dich jetzt raus, was ist dein nächster Schritt? Und jetzt geh auf den Glauben, was ist deine Komfortzone, verlass das endlich mal, machen, streng dich an. Wisst ihr, das ist überhaupt nicht das, was wir als Kirche glauben, was das Zentrale am Christentum ist. Christsein ist kein Appell an deinen Mut, an deine Ärmel, die du hochkrempelst, komm mal übers Wasser und beweis mir deinen Glaubenleistung, keine, arbeite dich mal raus aus deiner Untergangsstimmung, um vor Gott angenommen zu sein. Es ist überhaupt nicht das, für was wir stehen. Christsein, ihr Lieben, nährt sich von einem historischen Fakt, dass jemand anders hineingeht in das Wasser, dass jemand anders in den Sturm geht. Und dieser Jesus Christus, er geht tatsächlich in einen viel, viel, viel größeren kosmischen, weltweiten, tieferen Sturm für dich. Und er ist untergegangen. Gott ist untergegangen für dich, damit du niemals mehr untergehst in deinen Zweifeln und Anklagen, in deiner Schuld, in deinen Belastungen, in deiner Entzweiung mit dir selber, in deinen Selbstzweifeln. Und es gab keine Hand, die ihn hochgeholt hat. Er hat dich gerettet, damit du kannst dich nicht selber retten, genauso wie Petrus sich nicht selber aus dem Schlamassel ziehen konnte. Und ich will dich fragen, steckst du vielleicht gerade in einem Sturm? Vielleicht hast du gebetet und es passiert nichts. Und vielleicht plagen dich Zweifel, du kannst sie konkret schon lokalisieren. Und vielleicht weißt du, das zermürbt dich an deine Schuld. Und ich weiß, das sind einige von euch hier, die sagen, ich bin zu weit gegangen. Ich bin zu tief untergegangen. Mir hilft keiner mehr raus. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Du sagst es nicht so, aber du lebst so. Vielleicht bist du ja zu tief im Sturm und die Wellen schlagen schäumend über dich drüber weg. Vielleicht hast du Angst, nass zu werden. Du weißt, welcher Schritt dran wäre. Du weißt, ich müsste raus aus meiner Komfortzone. Vielleicht ist ein Schritt dran. Aber du hast Angst, nass zu werden. Du hast Angst, eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht ist es diese Entscheidung für eine Beziehung zu diesem Gott, der dich liebt, längst dran. Vielleicht eine Entscheidung, die klärt, zu welcher Art von Kirche du in Zukunft gehören willst. Vielleicht eine Entscheidung, wo du sagst, jetzt bekenn öffentlich, dass du wirklich ein würdiger Nachfolger, ein begeisterter Nachfolger von Jesus, zeig es, indem du in das Wasser steigst, nicht taufen lässt. Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Und Jesus sagt dir und mir, hey, hab keine Angst, 365 Mal in der ganzen Bibel, für jeden Tag, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ja, warum denn? Ich fürchte mich doch. Weißt du, ich gehe für dich in einen viel, viel, viel schlimmeren Sturm. Und Jesus schreit, wie diese Fischer, diese rauen Männer geschrien haben, einsam. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da war niemand, der es hört. Gott hat sich zurückgezogen. Und da war keine Hand, die ihn hält. Er, der auf dem Wasser gehen kann, der König, der die Gesetze gemacht hat, weil er der wahre König ist, der geht selbst unter. Und sein lieber Vater zieht seine Hand weg. Warum, fragst du dich, warum? Weil Gottes Zorn trifft ihn an deiner und meiner Stelle. Wegen meiner Selbstzentriertheit, wegen meinem religiösen, ich ziehe mich schon selber aus meinem Sumpf raus. Ich leiste, dann bin ich was. Wegen meinem Selberwissen, wegen meinem Selbermachen, wegen meiner Selbsterlösung, wegen meinem, ich bin besser als ihr da draußen. Und in unseren Herzen, ihr Lieben, in meinem, wohnt so ein kleiner König. In deinem Herzen wohnt so ein kleiner König, so ein kleiner Rebell in jedem von euch, der nicht zulassen möchte, dass ein anderer übers Wasser geht, der nicht zulassen möchte, dass jemand anders in dein Leben spricht, nach dessen Pfeife du tanzen sollst, der das nicht möchte, der nicht will, dass er über dich herrscht, du möchtest über ihn herrschen und der niemals Gott wirklich anbeten möchte. Und dieser kleine König in dir und in mir, der verlässt sich lieber auf sich selbst und der verlässt sich lieber auf sein Boot, auf sein Geld, auf seinen Status, an seine Kontrolle, an seine Sicherheiten, an seinen Job. Und wir bleiben entweder im Boot unserer eigenen Sicherheiten sitzen und schreien laut, wenn Sturm und Zweifel in unser Leben kommen, da diese Sicherheiten mal ein kleines bisschen herausfordern könnte. Und wenn wir es wirklich wagen, rauszugehen, dann laufen wir der Gefahr, dass wir auf unsere Rettung und auf unsere Kraft, uns auf unseren Wagemut etwas einzubilden und die zu verachten, die aber im Boot geblieben sind. Dann sind auch wieder wir die, die es machen. Wir sind die Frommen. Und wisst ihr, Christ sein, und das ist mein Punkt am Ende, die Zielgerade meiner Predigt, Christ sein ist, wie Petrus, ich schaue auf Jesus. Ich schaue weg von meinem Boot, das mir Sicherheit gibt, von meinem Pseudo-Wissen und von meinen eigenen Sicherheiten. Ich schaue auf Jesus. Christsein ist nichts anderes als dieses, es geht nicht um meine Vergangenheit, es geht um die Vergangenheit von Jesus. Es geht nicht um meine Anerkennung, es geht, dass er mich anerkennt. Es geht nicht um meinen Gehorsam, es geht um seinen Gehorsam. Es geht nicht um meine Perfektion, es geht um seine. Ich schaue auf Jesus. Christsein heißt, ihn mehr kennenzulernen und zu wissen, ich bin gekannt von ihm. Und er geht in dem Sturm deiner Schuld, und Schuld ist in erster Linie selber machen wollen, Selbstgerechtigkeit, selber wissen, was gut ist, er geht unter. Und ich schaue auf ihn, der deine Zweifel auf dich genommen hat und selbst verzweifelt war, der deine Angst auf sich genommen hat und selber vor Angst geschwitzt hat, Blutstropfen geschwitzt hat. Ich schaue auf ihn. Und der Punkt ist, wenn das stimmt, wenn das ein historischer Fakt ist, was er an deiner Stelle für mich und für dich getan hat, dann ist es das Größte, das Genialste, das Schönste, was es überhaupt gibt. Und dann ist es nur eine logische Konsequenz, was er an unserer Stelle tut, dann ist die einzige Ressource, die einzige notwendige Konsequenz, dass wir sagen, okay, wenn das stimmt, dann wage ich mich aus meinem Boot. Dann wage ich mich raus, wenn du mich hältst. Wenn du mich auffängst, wenn das stimmt, dass du das für mich gemacht hast, dann gehe ich aus meinem kleinen Boot raus. Das ist die Antwort, die einzige vernünftige. Wir schließen mit einem kleinen Beispiel. Stell dir vor, du rutschst beim Wandern von einer Felskante ab, bist in den Gebirgen und fällst runter. Und du fällst 2 Meter runter und guckst und unter dir 200 Meter Abgrund. Es geht senkrecht runter. Und zum Glück siehst du, dass du so einen komischen Strauch, der irgendwo aus so einem Felsen wächst, so ein ganz dünnes, blödes Ding. Und dieser Strauch ist stark genug, um dich zu halten, aber das weißt du noch nicht. Und du hältst dich daran fest. Und du packst diesen Strauch. Wie sehr musst du auf diesen Strauch vertrauen, glauben, dass dieser Strauch dich hält und dich rettet? Musst du dir in deinem Glauben, in deinem Vertrauen absolut sicher sein, dass er dich hält? Nein. Du musst nur geradezu genug Glauben haben, um dich an diesem Strauch festzuhalten. Es rettet dich nicht dieser dein Glaube. Was dich rettet, ist der Strauch. Und was dich vor dem Absturz rettet, ist nicht die Stärke deines Glaubens, sondern die Stärke dessen, woran du glaubst. Was zählt, ist der Strauch selber. Und der Strauch ist Jesus. Der Strauch ist Jesus. Und ich möchte dich herausfordern mit diesem Statement, was Jesus zu Petrus sagt am Ende. Und jetzt ist dein nächster Schritt dran. Jesus sagt zu Petrus, wenn du es wirklich bist, wenn du wirklich verlässlich bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir gehe. Und Jesus sagt, komm. Komm. Und wir wollen dich jetzt als Kirche ein bisschen herausfordern, dass du darauf eine Antwort gibst. Komm. Weil das heißt für jeden was anderes. Ihr habt unter euren Plätzen Steine liegen. Es müsste unter jedem was sein. Ein Stein, den könnt ihr jetzt mal in die Hand nehmen, damit ihr was tut. Ja? Ein Stein. Und konzentriert euch nochmal ganz kurz. Und dieser Stein ist eine Last. Und er ist eckig und er ist kalt und er ist kantig. Und es ist eine Last, die du mit dir vielleicht rumträgst. Und vielleicht symbolisiert dieser Stein deine Zweifel. Simon, hast du einen PowerPoint oder? Genau. Vielleicht symbolisiert er deine Zweifel. Dann wollen wir dich ermutigen, dass du auf diesen Stein schreibst, was entzweit mich von anderen, von mir selber, von diesem Gott. Was sind deine Zweifel? Bring sie mal auf den Punkt. Artikuliere sie. Vielleicht ist das dein Zweifel. Fragen, die dich zum Verzweifeln bringen. Lokalisiere sie mal. Benenn sie. Und am Ende wollen wir sie einsammeln lassen, in den Korb reintun und vor diesen Strauch, vor diesen Baum, vor dieses Kreuz bringen, an dem derjenige in dem ultimativen Sturm gegangen ist für dich und für mich. Vielleicht ist da das Zweite für dich so ein Ding, Schuld. Wenn du heute gemerkt hast, was mich in zwei bringt, was so eine Last ist, ist mein Ding. Ich habe das Gefühl, ich gehe unter vor meiner Schuld. Und ich bin zu tief gesunken. Und dieses Kommen, da gehe ich schon lange nicht mehr, weil ich nicht mehr glauben kann, dass da ein liebender Gott ist, der mit meinen Anklagen, mit meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit all meiner Selbstgerechtigkeit, meiner Heuchelei, dass er umgehen kann. Dass er dafür in diesen Sturm gegangen ist. Für dich und für mich. Dann komm, dann schreib deine Schuld auf. Und dann bringen sie in diesen Korb und wir legen sie vor den einzigen Ort, wo es hingehört, vor das Kreuz. Und vielleicht ist der dritte Punkt eher ein Punkt für dich, wo du sagst, ja, ich weiß letzten Endes, was ich machen muss. Und ich weiß, was mein nächster Schritt wäre. Ich hänge an meiner Karriere. Ich hänge an meinen Überstunden. Ich hänge an mir selber. Ich hänge an meinen eigenen Sicherheiten. Ich habe keinen Bock, meinen Glauben zu bekennen. Ich bin feige. Ich bin gleichgültig. Ich schreibe nicht mal meine Zweifel auf, weil ich zu feige bin. Was ist dein Schritt? Was ist dein Wagnis? Was du heute gibst, nicht damit du dich hocharbeitest, damit Gott dich anerkennt, sondern weil er dich anerkannt hat, weil er alles bezahlt hat, weil er alles für dich gegeben hat. Was ist dein Wagnis? Was ist dein nächster Schritt für dich heute? Und ich lade dich jetzt ein, dass du Antwort gibst, während wir einfach Musik hören, Moment der Stille und des Schwitzens, dass du vor diesem Gott bist und diese Einladung annimmst. Komm, komm mit deiner Last, ob sie Zweifel sind, Schuld sind oder ob es dieses Wagnis ist, komm. Und wer keinen Bock hat, lass diesen Stein weg, du musst nichts machen, du darfst einfach sein und lass auch diesen Stein sein. Mhm.